23. Februar 2015. Jedes Mittel ist recht. Wenn jemand sich hinter dem Rücken des Besitzers an dessen ausgelagertem digitalen Gehirn namens Smartphone zu schaffen macht, dann ist er entweder kriminell oder hat ausnahmsweise das Recht dazu eingeräumt bekommen. 2/3 der Deutschen nutzen täglich ein Smartphone. Es gibt daher nicht mehr viele Menschen, denen das nicht unmittelbar einleuchtet. So durchdrungen ist der Alltag der großen Mehrheit von der permanenten Kommunikation über die Geräte, denen man alles Mögliche anvertraut und die unsere Bewegungsprofile festhalten. Um Inhalte von Telefonen und Computern legal auslesen zu dürfen, also um einen Blick in das Innere dieses Digitalhirns zu werfen, wird in der Regel ein Richterbeschluss benötigt und mithin eine Begründung, warum man diese Erlaubnis bekommen soll. Das ist natürlich keine deutsche Eigenheit, sondern in Demokratien ein errungener Standard. Nur für Geheimdienste gelten offenbar andere Regeln. Sie nehmen sich ganz unverschämt, was sie kriegen können. Die vergangenen Tage waren ein Feuerwerk an Veröffentlichungen über deren heimliche Operationen, um Schadsoftware in technische Systeme zu implantieren, digitale Waffenarsenale zu konstruieren und Sicherheits- und Verschlüsselungsmaßnahmen zu umgehen. Insbesondere der umfangreiche Bericht von Kaspersky Lab, der die Verbreitung und Fähigkeiten solcher geheimdienstlicher Schadsoftware analysiert, macht deutlich, dass seit mehr als einem Jahrzehnt komplexe Spionagewerkzeuge auf die Menschheit und ihre Computer losgelassen werden, die mit jedem Jahr noch erweitert wurden. Die staatlichen Hacker infizieren Computersysteme nach Belieben, wenn sie nur irgendwie einen Fuß in die Tür bekommen. Als letzte Woche auch noch bekannt wurde, dass NSA und GCHQ bei den Herstellern von SIM-Karten für Mobiltelefone hinterrücks deren Kryptoschlüssel erbeutet haben, bestätigte das nur die aggressiven Angriffsstrategien und die Attitüde, in Fragen der digitalen Kommunikation stehe ihnen eine Art Narrenfreiheit zu. Selbstverständlich wird den ausspionierten Mitarbeitern und den Firmen selbst nichts Unrechtes vorgeworfen, sie sind nur Kollateralschäden. Wie solche gezielten Einbrüche in Unternehmen noch mit der vorgeblichen Überwachung von Terroristen zu rechtfertigen sein soll, begründen nicht mal mehr diejenigen, die ansonsten noch immer die Privilegien der Geheimdienste verteidigt haben, sie aktuell hierzulande gar noch ausbauen wollen. Nachdem in den ersten Monaten der Snowden-Veröffentlichungen das massenweise Abgreifen und Durchforsten der Daten aus den Netzen im Vordergrund stand, rücken in den letzten Monaten die Angriffe auf die Firmen, die ihr Geschäft mit der Verschlüsselung und Sicherheit nicht nur der mobilen Kommunikation machen, in den Fokus. Es ist noch keine 3 Monate her, als bekannt wurde, dass Unternehmen, die Mobilfunknetzwerke betreiben, sowie deren Mitarbeiter Opfer einer Geheimdienstoperation mit dem Namen Aurora Gold wurden. Von Seiten der Bundesregierung kommt zu all dem nur eisernes Schweigen. Obwohl mit der Münchner Firma Giesecke und Devrient nun auch ein deutsches Unternehmen Ziel des Beutezugs von GCHQ und NSA zu sein scheint und in den neuen Snowden-Enthüllungen Erwähnung findet, ist Wirtschaftsspionage offenbar weiterhin kein Thema, das diskutiert werden müsste. Getroffen hat es diesmal als Lieferant von SIM-Karten besonders die Firma Gemalto, die ihren Kunden in einer dürren Pressemitteilung versicherte, sie wisse auch nicht mehr als das, was von The Intercept offengelegt worden war. Zur Frage, ob und wie viele Kunden von dem GCHQ-NSA-Gebaren betroffen sein könnten, macht Gemalto ebenso wie weitere potenziell angegriffene Wettbewerber keine Angaben. Klar ist nur, sind die Partnergeheimdienste in den Besitz der SIM-Kartenschlüssel gekommen, erlaubt ihnen das, die Daten und Gespräche eines erheblichen Anteils der mobilen Kommunikation zu entschlüsseln, ohne jegliche richterliche Kontrolle, versteht sich. Dass SIM-Karten ausgetauscht werden müssen, wird sich wohl nicht vermeiden lassen. Ob noch andere Kryptoschlüssel erbeutet wurden, etwa für EC- oder Kreditkarten sowie Gesundheits- oder Identitätskarten, ist momentan noch unklar. Gemalto beispielsweise produziert nach eigenen Angaben nicht nur etwa 1/3 aller SIM-Karten, sondern für etliche Staaten auch die Chips in den elektronischen Reisepässen und weltweit etwa jede 2. der verschiedenen Chipkarten, die wir mit uns herumtragen. Nicht in jedem Fall liefert Gemalto allerdings für die Chips auch die Kryptoschlüssel selbst mit, dennoch dürfte das Unternehmen insgesamt als kompromittiert gelten. Was die lange Liste der Kunden solcher Hersteller dringend interessieren muss, sind genaue Informationen, welche der Produkte von den Geheimdiensten kompromittiert wurden. Denn neben der Überwachungsproblematik ist auch Identitätsdiebstahl möglich, also das Täuschen mit falschen Identifizierungsnachweisen. Im kruden Selbstverständnis der Geheimdienste ist das ein gängiges Vorgehen, um Operationen abzutarnen. Die Kryptoschlüssel auf den SIM-Karten dienten ursprünglich nicht dem Zweck, die Inhalte der Kommunikation zu schützen. Aufgrund vormals verbreiteter Abrechnungsbetrügereien durch das Klonen der SIM-Karten wollten Mobilfunkanbieter nur Abhilfe schaffen, um nicht weiter abgezockt zu werden. Heute identifizieren SIM-Karten aber faktisch Menschen. Die kurze gemalte Pressemitteilung endet mit folgender Bemerkung. Es gäbe in der letzten Zeit viele staatlich finanzierte Angriffe, die in den Medien und in der Wirtschaft Beachtung gefunden hätten. Dies unterstreicht in besonderem Maße, wie ernst es um die Cybersecurity stünde. Es klingt wie eine Art Stoßseufzer, der in den letzten Monaten aus der Wirtschaft immer häufiger zu hören ist. Man hat sich an die Berichte über geheimdienstliche Hintertüren und gezielte Angriffe in gewisser Weise gewöhnt, wie an den Wetterbericht. Dass ein Ende der Angriffe nicht absehbar ist, sondern sich eine bedrückend rechtsfreie Parallelgesellschaft aus Geheimdiensten und ihren kommerziellen Partnern bar jeder Kontrolle und hinter unseren Rücken durch die Netze hackt, sollten aber weder Wirtschaft noch Bürger akzeptieren.
März 2015. Die Snowden-Zweifler. Es gibt immer noch Menschen, die nicht glauben wollen, was über die Geheimdienste enthüllt wurde. Es ist fast 2 Jahre her, dass Edward Snowden den Versuch startete, Kontakt mit investigativen Journalisten aufzunehmen und ihnen von seinem Arbeitsalltag bei Geheimdiensten und deren Vertragspartnern zu berichten. Seine wesentliche Motivation, über die er sich seitdem in unzähligen Interviews geäußert hat, war die Befürchtung, dass ein großer Teil der technischen Überwachungsprogramme gegen geltendes amerikanisches Recht verstößt. Ob Snowden nun Patriot oder Verräter ist, dürfte wohl erst von kommenden Generationen beurteilt werden. Bereits seit Juni 2013 läuft gegen ihn eine amerikanische Strafanzeige wegen Diebstahls von Staatseigentum und Spionage. Der nicht nur unter Juristen seither kontrovers diskutierte Espionage Act aus dem Jahr 1917 bildet die Grundlage für diese Ermittlungen. Zwar mag man berechtigte Zweifel haben, ob die rechtliche Verfolgung und die rabiat geführte politische Hatz in den Vereinigten Staaten angemessen sind. Die Idee aber, man würde eine Art Betrüger jagen, dessen Behauptungen aus der Luft gegriffen sind, ist abstrus. Doch offenbar nicht abstrus genug für jeden. Neuerdings ist es gerade in vermeintlich staatstragenden Kreisen zur Modeerscheinung geworden, die gravierenden Erkenntnisse aus den Snowden-Papieren zu relativieren, zu verharmlosen oder gleich ganz zu negieren. Der Impuls ist verständlich, schließlich musste die politische Elite des Westens im Zuge der Enthüllungen eingestehen, dass die Geheimdienste ihrer Kontrolle weitgehend entglitten sind und ein geradezu bizarres Eigenleben ohne parlamentarische oder gar gesellschaftliche Aufsicht führen. Wer ernsthaft an dieser Diagnose zweifelt, lese eine beliebige Vernehmung eines Geheimdienstzeugen in einem der Untersuchungsausschüsse zur NSA oder zum NSU nach. Die beliebtesten Argumentationsmuster der Snowden-Zweifler sind strukturell schon deswegen erheiternd, weil sie sich der gleichen Mechanismen bedienen wie jene sonst von denselben Leuten verlachten Verschwörungstheoretiker, die man neudeutsch Truther nennt. Das Lieblingsargument sind die Fehler und Ungenauigkeiten, die sich bei der Berichterstattung und Interpretation der Snowden-Dokumente zwangsläufig ergeben. Daraus, dass hier und da im Laufe der weiteren Analyse Korrekturen und Ergänzungen nach der Erstpublikation vorgenommen wurden, folgern sie, dass die grundlegende Erkenntnis aus den Dokumenten falsch wäre. Es gäbe gar keine massenweise Überwachung. Von einem Überwachungsstaat könne deswegen keine Rede sein, wurde jüngst auch in dieser Zeitung moniert. Unter anderem mit der Begründung, dass das Wort Überwachungsstaat nicht im Brockhaus stehe. Abgesehen davon, dass der Brockhaus möglicherweise für Phänomene der digitalen Welt das falsche Nachschlagewerk ist, drängt sich die Frage auf, mit welcher selektiven Ignoranz man an die Lektüre der Snowden-Dokumente gehen muss, um zu einer solchen Erkenntnis zu kommen. Programme wie Tempora, bei dem der gesamte Internetverkehr, der durch Großbritannien fließt, für mehrere Tage gespeichert und durchsucht wird, sind genauso gut dokumentiert wie das Anzapfen ganzer Glasfaserkabelbündel auf allen Kontinenten. Seitens der britischen und der amerikanischen Regierung werden die Programme längst nicht mehr bestritten. Allenfalls die Feststellung, sie seien unrechtmäßig, wird dementiert und mit immer gleichen Floskeln pariert. Gewiefte Snowden-Zweifler schreckt das nicht, denn es lässt sich noch konziliant auf die Angstargumentation umschwenken. Die Geheimdienste mögen zwar alles anzapfen, aber sie suchen doch nur ganz selektiv in den Milliardendatensätzen, nämlich ausschließlich nach Terroristen und sonstigen schwarzen Schafen. Dass wir für die Verbrecherjagd eigentlich zuständige Polizisten haben, wird dabei genauso ignoriert wie jener Teil der Snowden-Veröffentlichungen, der millionenschwere Programme zum Unterminieren der IT-Sicherheit detailliert darstellt. Den Kern des Dissenses bilden letztlich zwei Fragen. Sollten wir Geheimdiensten, die so viel verschwiegen, so viel vertuscht, so oft gelogen, betrogen und sogar gefoltert und getötet haben, vertrauen? Wir können all das in Folterdokumentationen, parlamentarischen Untersuchungsberichten und Büchern nachlesen. Nicht selten mussten nach dem Bekanntwerden der Fakten Geheimdienstchefs ihren Hut nehmen. Manchmal wurden gar reumütige Erklärungen veröffentlicht. Aber besteht irgendein Anlass dazu, anzunehmen, dass die Dienste zukünftig ihre obszöne technische Machtfülle sensibel und sparsam in unser aller Interesse nutzen? Die Snowden-Dokumente enthalten bisher wenige konkrete Namen und Details von ausgespähten Personen und Organisationen. Ob Snowden keinen Zugriff auf diese Daten hatte oder sie absichtlich nicht mitnahm, ist nicht relevant. Ihm ging es primär darum, die Öffentlichkeit über die technischen Fähigkeiten und das bis dahin unvorstellbare Ausmaß der Überwachungsapparate zu informieren. Nun aber zu behaupten, dass, weil wir noch keine größeren Mengen Abhörprotokolle zu lesen bekommen haben, diese wohl auch nicht existierten, passt in keiner Weise zu dem, was wir über die Geheimdienste im Nachgang der Enthüllungen gelernt haben. Weder das unbestrittene Milliardenbudget der NSA noch die Zahl der Auswärter oder die ganz am Anfang der Enthüllungen bekannt gewordenen Arbeitspläne mit den darin niedergelegten Überwachungsprioritäten lassen den Schluss zu, es ginge NSA, GCHQ, BND und Co. nur darum, ein paar hundert Gefährder zu überwachen. Die Snowden-Dokumente über die aktive digitale Zersetzungsarbeit, die das britische GCHQ bei politischen Bewegungen betreibt, sprechen eine deutliche Sprache. Die Überwachungssysteme sind politische Machtmittel, an denen die Dienste die Regierungen nach Gutdünken partizipieren lassen. Die politische Strategie, diesen undemokratischen und den Werten des Westens grundlegend widersprechenden, aber für die Regierenden bequemen Zustand fortzusetzen, ist nun absehbar. Man macht den Po Faller und tut am besten so, als wäre da gar kein Problem. Wir können zwar alles und jeden überwachen, aber wir tun es nicht. Versprochen, großes Pionierehrenwort.
April 7, 2015. Schluss mit dem verniedlichenden Gerede. Es war kurz vor Ostern im letzten Jahr und mehr als 4 Jahre nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, als die Große Kammer des Europäischen Gerichtshofs nach einem Jahrzehnt politischen Streits einen Schlusspunkt unter die EU-Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung setzte. Aufgrund des Grundrechts auf Achtung des Privatlebens erklärte er sie für unzulässig. Den Gong haben aber nicht alle gehört. Zwar ist zwischenzeitlich auch in den Niederlanden, in Österreich, Rumänien und Bulgarien die Datenhortung gerichtlich verboten worden. Doch das Jahr ist vergangen, ohne dass die Entscheidung des Gerichtshofs auch für andere anlasslose, massenhafte Überwachungsprogramme Folgen gehabt hätte. Weiterhin produzieren neben der NSA mit ihrer internationalen Telekommunikationsspionage auch europäische Geheimdienste wie das britische GCHQ oder der deutsche BND im Wochentakt Schlagzeilen, während im Geheimdienstuntersuchungsausschuss im Bundestag zeitgleich versucht wird, den Zeugen die technischen Fakten aus der Nase zu ziehen. Vergessen scheint allerdings die monatelange Diskussion um die Aussagekraft von Metadaten, die mit Beginn der Snowden-Veröffentlichungen geführt wurde. Dass sich ohne Kenntnis von Inhaltsdaten ausgesprochen gehaltvolle Informationen aus diesen Metadaten zusammensetzen lassen, bleibt zwar als Erkenntnis aus der Analyse der NSA-GCHQ-Überwachung, aber ein Umdenken in Sachen Vorratsdatenspeicherung oder generell bei anlasslosen Überwachungswerkzeugen ist bei deutschen Spitzenpolitikern nicht auszumachen. Im Gegenteil, der Vizekanzler und SPD-Chef Sigmar Gabriel sprach sich am Osterwochenende erneut dafür aus, sämtliches digitale Kommunikationsverhalten festzuhalten, um die täglichen Milliarden von Metadatenbits, die sich aus menschlicher und auch maschineller Kommunikation ergeben, für Strafverfolgung und Geheimdienste nutzbar zu machen. Nur die Begründungen für den Datenübergriff werden mit den Jahren immer absurder, im konkreten Fall sogar geschmacklos angesichts des Versagens der Ermittlungsbehörden. Denn Gabriel äußerte die durch nichts belegte These, dass man die NSU-Morde mit Hilfe der Vorratsdatenspeicherung hätte verhindern können. Seit 1998 waren die mutmaßlichen NSU-Täter Beate Zschäpe, Uwe Bönhardt und Uwe Mundlos untergetaucht und begangen in der Folge ihre jahrelange Mordserie. Wie die Behörden mit der Fülle der vorhandenen Daten umgingen, lässt sich im NSU-Prozess verfolgen und in den Berichten der Untersuchungsausschüsse detailliert nachlesen. Angesichts dieser Aneinanderreihung von skandalösen Fehlleistungen erscheint es wie ein Hohn, wenn Gabriel ernsthaft argumentiert, die Vorratsdatenspeicherung hätte das rechte, blinde Auge der Behörden wieder sehend gemacht. Schon immer wurde das Datenaufhäufen als Allheilmittel gepriesen, aber ausgerechnet die beispiellose Serie an Ermittlungsfehlern, Aktenvernichtungs- und Löschaktionen, bezahlten Nazi-V-Männern und auffallend selektiver Wahrnehmung von Polizei und Geheimdiensten als Begründung heranzuziehen, haben die Hinterbliebenen nicht verdient. Es ist übrigens derselbe Gabriel, der im Deutschlandfunk nur ein paar Tage zuvor das massenhafte Datensammeln noch geißelte, wenn es um kommerzielle Zwecke geht. Zitat: Ich will nicht, dass wir Menschen quasi mit jeder Regung ihres Lebens und jeder Handlung in ihrem Leben zum Gegenstand von kapitalistischer Verwertung machen. Wenn diese digitalen Regungen aber von Staats wegen vorgeschrieben vollständig festgehalten werden, sieht Gabriel das Problem gar nicht. Eigentlich hatte der Vizekanzler noch im Januar beteuert, man wolle den Gesetzesentwurf auf EU-Ebene abstimmen. Nun wird es wohl doch ein deutscher Alleingang. Er verspricht den Wählern immerhin ein verfassungskonformes Gesetz. Es scheint wohl notwendig, das zu betonen. Sowohl die Anforderungen des Europäischen Gerichtshofs als auch die vom Bundesverfassungsgericht festgelegten Grundsätze umzusetzen, ist aber kein leichtes Unterfangen. Denn Karlsruhe hat neben den Datenschutzfragen auch entschieden, dass die kommerziellen Unternehmen, die Daten halten, technisch sicher aufbewahren müssten. Diese Sicherheitsvorschriften gesetzlich zu fassen, soll nun die zuständigen Minister Thomas de Maizière und Heiko Maas erledigen. Das technische Sichern der Daten wird die Massenspeicherung nicht nur erheblich verteuern. Angesichts der Snowden-Enthüllungen ist die Risikoabschätzung in Fragen der IT-Sicherheit heute eine andere als zu Zeiten des Karlsruher Urteils aus dem Jahre 2010. Hinzu kommt eine Verzehnfachung des Kommunikationsaufkommens und die dynamische Mobilfunkentwicklung. Es sollte niemand die Schultern zucken, wenn über die Vorratsdatenspeicherung mit populistischen, widersinnigen Argumenten oder in einer verniedlichenden Weise gesprochen wird, so als hielte man für den staatlichen Zugriff mal eben ein paar Einzelverbindungsnachweise von Anrufen fest. In Wahrheit erfasst sie von der gesamten Bevölkerung jegliche digitale Transaktion, die kommuniziert wird, nebst der Information, von wo sie geschehen ist. Für viele schon heute und für sämtliche Menschen in der nahen Zukunft bedeutet dies, dass ihr digitaler Schatten ohne sinnvolle Gründe auf Abruf in Datenbanken landet. Aber die Schulterzuckenden sind nur noch eine kleine Minderheit. Allensbach hat Anfang des Jahres ermittelt, dass sich nur noch 11% der Menschen in Deutschland dafür aussprechen, dass ihre Telefon- und Internetdaten anlasslos gespeichert werden. Ob diese 11% SPD-Wähler sind, wurde zwar nicht gefragt, aber dem früher als Instinktpolitiker geltenden SPD-Chef sollten sie keine allzu große Verlockung sein. Der stellvertretende SPD-Parteichef Ralf Stegner hatte seiner Partei nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs ins Stammbuch geschrieben, sie sei gut beraten, sich nun gänzlich von diesem Überwachungsinstrument zu verabschieden. Denn ob sich das Ignorieren der Meinung der Bevölkerung und auch die Geringschätzung der Entscheidungen hoher Gerichte bei den Regierenden als Politikform festsetzt, darüber entscheiden schließlich immer noch die Wähler.